Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen. Menschen, die tiefgläubig sind und in ihrem Alltag viele religiöse Regeln befolgen, die sind auch politisch eher konservativ und besonders obrigkeitshörig. Kennen Sie dieses Vorurteil? Dann herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem es um Menschen gehen soll, die diesem Vorurteil eben nicht entsprechen. Denn sie verbinden tiefe Religiosität mit linken politischen Überzeugungen.
I have spent 15 years and $100,000 studying the Bible. So I don't think that anybody has any legitimacy to tell.
Ich habe 15 Jahre und $100,000 investiert, um die Bibel zu studieren. Und niemand kann mir sagen, dass ich das nicht ernst nehme. Ich bin ja nicht irgendein Liberaler, der das Christentum benutzt. Ja, die Dinge, die ich sage, sind komplett außerhalb der orthodoxen Normen. Aber ich denke, genau diese Normen sind das Problem.
But I think Orthodox Christianity is the problem.
Das sagt der Prediger und Aktivist für die Rechte von Schwulen und Lesben Brandon Robertson aus New York. Er war früher Teil einer evangelikalen Kirche, von der hat er aber Abstand genommen. Die Bibel ist ihm allerdings immer noch wichtig. So wie vielen anderen Menschen, gerade in den USA, die sich als evangelikal und zugleich links bezeichnen. Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Außerdem blicken wir in dieser Ausgabe nach Israel, wo sich gerade eine neue politische Bewegung konstituiert, die Gläubige Linke. Sie erfahren bei uns, wie manche orthodoxe Christen in Russland ihren Glauben mit einer Verehrung ausgerechnet für Josef Stalin verbinden. Und wir blicken zuletzt auf den Aufstand vom 17. Juni 1953, genauer gesagt darauf, wie Kirchenleute dazu standen. Spätestens seit Donald Trump 2016 unter anderem mit ihren Stimmen zum Präsidenten der USA gewählt wurde, ist klar, dass evangelikale Christinnen und Christen entscheidenden Einfluss auf die Politik der USA haben. Weniger klar ist, dass evangelikal gar nicht unbedingt konservativ bedeuten muss und dass es in den USA auch Menschen gibt, die sich als evangelikale Linke oder als progressive Evangelikale bezeichnen. Wo sie herkommen und wie sie mit der Bibel für linke Politik argumentieren, das will ich mit Ulrike Stockhausen besprechen. Die Historikerin ist Referentin für digitale Wissenschaftskommunikation bei der Max-Weber-Stiftung und hat über Evangelikale in den USA und deren Einstellungen zu Migration promoviert. Frau Stockhausen, es fällt schon nicht leicht, den Begriff evangelikal zu definieren, aber es gibt da eine Definition von David Babington, die vier Kriterien nennt. Der starke Bezug auf die Bibel als Gottes Wort, der Bezug auf die Kreuzigung und Auferstehung Jesu, die Betonung eines Bekehrungsmoments und der starke Einsatz für seinen Glauben, was missionarische Aktivitäten auch umfassen kann. Wenn wir davon jetzt mal ausgehen, was müssten wir denn zu dieser Definition hinzufügen, um linke Evangelikale zu definieren?
Ja, da würde ich vor allem da ansetzen, was Sie zuletzt genannt haben, beim Aktivismus. Und da ist ja die Frage eben, wie versteht man den Aktivismus? Ist es allein die Bemühung, andere Menschen in den christlichen Glauben hinein einzuladen? Oder hat es auch etwas damit zu tun, der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen? Und das ist ein zentrales Thema für die linken evangelikalen Christinnen und Christen, die sagen grundsätzlich, auch unsere Gesellschaft, nicht nur wir Menschen, sondern auch unsere Gesellschaft ist von Sünde durchdrungen und muss gerecht gemacht werden. Und da sind dann Themen wichtig wie Bekämpfung von Armut, Antirassismus, Unterstützung von Black Lives Matter gerade in letzter Zeit, historisch gesehen auch Antimilitarismus, Opposition gegen den Vietnamkrieg, Armutsbekämpfung im Allgemeinen sowohl vor Ort als auch global gesehen. Das sind Themen, die man unter dem Spektrum soziale Gerechtigkeit verknüpfen würde, die den evangelikalen Linken besonders wichtig sind.
Sie haben ein ganz konkretes Feld des Aktivismus untersucht, nämlich die Migration, also die Unterstützung auch für Geflüchtete, für Migrantinnen. Und da war unter evangelikalen Christinnen und Christen lange Zeit das Leitwort, dieses Wort Jesu, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ja. Das war also lange Zeit für sowohl Konservative als auch Liberale sozusagen das Leitwort. Deswegen kümmern wir uns um alle, die hier ankommen und versuchen es ihnen leichter zu gestalten. Es gab aber, entnehme ich Ihrer Forschung, einen Moment oder eine Zeitspanne, wo sich das so ein bisschen aufgeteilt hat, wo die Progressiven da zwar weiter in diese Richtung gearbeitet haben, andere aber gesagt haben, evangelikal hin oder her, wir finden jetzt nicht, dass jeder Fremde hier Aufnahme finden soll. Was war da so der Kipppunkt? Wie kam das dazu?
Der Kipppunkt war im Prinzip die zunehmende Verbrüderung der evangelikalen Bewegung mit der Republikanischen Partei. Das hat ja in den 1980ern unter Ronald Reagan angefangen und hat sich dann in den 90ern zementiert. Und das war auch die Zeit, wo die Republikanische Partei ihre Position zu Migration geändert hat. Das vergisst man heutzutage im Diskurs oft, dass die Republikanische Partei historisch gesehen eigentlich gar nicht so restriktiv war, was Einwanderung betrifft in den USA. Und noch 1986 war Ronald Reagan große Einwanderungsreform in den USA, auch mit Unterstützung der Mainstream-evangelikalen Christinnen und Christen. Aber das war völlig unkontrovers. Auch eine Amnestie, also die Möglichkeit für nicht dokumentierte Einwandererinnen und Einwanderer, die Staatsbürgerschaft zu erlangen, 80er Jahre, völlig unkontrovers wurde gemacht. Und dann hat die Republikanische Partei ihre Position geändert. Das hatte sicherlich damit zu tun, eben höhere Zahlen von nicht dokumentierten Einwanderern, Einwanderinnen in den USA. Aber eigentlich, und das ist was, was ich dann eben auch an der Theologie nachvollziehen konnte, eigentlich hat sich die theologische Position der evangelikalen Christinnen und Christen hat sich quasi geändert, nachdem die Republikanische Partei ihre Position zur Einwanderung hin zu einer restriktiveren Position geändert hat.
Und dann hat man einfach eine andere Bibelstelle zur Hand genommen.
Dann wurde eine andere Bibelstelle zitiert. Also vorher, man muss sagen, die haben wirklich sehr detailliert gearbeitet, auch das Alte Testament durchzogen von Versen, wo es um den Fremdling geht, den man willkommen heißen soll, Levitikus 19, 34 und so weiter. Da wurde sehr, sehr detailliert gearbeitet. Und alle diese Verse, davon wurde dann nicht komplett Abstand genommen, sondern es wurde dann eine Unterscheidung eingeführt von, Sie sagten es ja eben auch schon, ja, das gilt aber alles nur für legale Einwanderer. Illegale Einwanderer in Anführungsstrichen sind was komplett anderes. Die werden in eine komplett andere Schublade gepackt. Und dann wurde eben Römer 13 die Unterwerfung unter die von Gott eingesetzten Autoritäten rausgeholt. Es wurde dann teilweise auch mit Unterscheidungen im Hebräischen gearbeitet. Da haben sie irgendwie zwei verschiedene hebräische Wörter verwendet im biblischen Urtext. Und so wurde dann letztendlich die Ideologie der Theologie wiederum aufgestülpt. Und das ist etwas, was progressive Christinnen und Christen versucht haben und auch weiterhin versuchen, es ist ein zähes Ringen, aber sie versuchen es weiterhin, diese umgewandelte Theologie wieder von der politischen Ideologie zu befreien, würden sie sagen.
Donald Trump hat sich als Kandidat der evangelikalen Christen und Christinnen inszeniert, obwohl immer klar war, dass er weder besonders gläubig ist noch irgendwie moralisch integer. Die politischen Positionierungen zu Einwanderung sind eben genau die, die dann ja auch die der konservativen Evangelikalen geworden sind. Gab es denn vor seiner Wahl 2016 da klaren Protest von der evangelikalen Linken? Hat die sich zu Wort gemeldet?
Ja, es gab viel Proteste aus Führungsriegen, sowohl von Mainstream als auch von linken evangelikalen Christinnen und Christen, die eben nur nicht unbedingt die Basis überzeugt haben oder wiedergespiegelt haben. Aber ja, klar, Namen wie Jim Wallis oder Shane Claiborne, das sind Aktivistinnen und Aktivisten, Lisa Sharon Harper, die auf ja, den inhärenten Rassismus, den Donald Trump immer wieder gezeigt hat, ja, auf sein Herabblicken auf Arme, auf Schwache, auf Frauen, auf Migrantinnen, Migranten, hingewiesen haben, sich deutlich davon distanziert haben. Und es gibt auch Beispiele davon von evangelikalen Führungspersönlichkeiten, die ganz deutlich gesagt haben, wir können uns damit zu so einem Grad nicht identifizieren, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr als evangelikal bezeichnen wollen. Also ein bekannter Theologe von der Southern Baptist Convention, das ist eine der größten oder die größte evangelikale Kirche in den USA, hat dann Op-Eds geschrieben in der Washington Post, wo er sagte, so das Label, das nützt nichts mehr. Es ist nur noch mit Politik verknüpft, nur noch mit Trump verknüpft. Da können wir eigentlich nichts anderes mehr drunter unterbringen und da sollten wir uns von lossagen. Das ist dann Konsequenz gewesen von der Hinwendung des Mainstream zu Donald Trump, dass dann eben viele, die im Vorfeld stark protestiert haben, dann später gesagt haben, okay, unter der Bewegung fühlen wir uns nicht mehr wohl, versammeln wir uns nicht mehr.
Und wie ist das jetzt, wenn wir auf den nächsten Wahlkampf schauen, der sich ja schon abzeichnet und der vermutlich wieder den Katholiken Biden gegen den evangelikalen Freund Trump antreten lassen wird? Wird sich da eine evangelikale Linke gegen Trump positionieren? Was ist so Ihre Vermutung?
Sie wird sich wieder positionieren. Das, was noch übrig ist, wird sich wieder positionieren gegen ihn. Sie werden auch in den Medien ein gewisses Grad an Aufmerksamkeit kriegen, einfach weil es eine Gegenstimme ist. Sie werden relativ wenig Einfluss haben unter dem Mainstream, weil die evangelikalen Christinnen und Christen, die 2016 sich noch als evangelikal bezeichnet hätten und links waren, das inzwischen nicht mehr unbedingt tun würden. Und insofern ja, hat eine Veränderung des evangelikalen Spektrums stattgefunden. Ich glaube nicht, dass sie großen Einfluss haben werden auf die Wahl. Die Linken.
Also links und evangelikal ist eine durchaus mögliche Kombination, vor allem in den USA, aber die entsprechende Bewegung hat doch zurzeit keine so richtig große Bedeutung mehr. Vielen Dank, Ulrike Stockhausen, Historikerin und Referentin für digitale Wissenschaftskommunikation bei der Max-Weber-Stiftung.
Ja, ich danke.
Bei unserer heutigen Suche nach Menschen, die starke religiöse Überzeugungen mit linken politischen Einstellungen verbinden, da schauen wir jetzt in einen Staat, der am 14. Mai vor genau 75 Jahren gegründet wurde, Israel. Dort galt lange Zeit, die linken politischen Parteien sind säkular und streng religiöse Jüdinnen und Juden finden sich politisch eher bei den rechten Parteien wieder. Doch spätestens seit im vergangenen November eine neue Regierung unter Beteiligung von rechtsextremen Parteien ins Amt gewählt wurde, ändert sich das. Judith Poppe erklärt warum.
Welcome, welcome.
Michael Menkin öffnet die Tür seiner Jerusalemer Wohnung. Barfuß, in Jeans und T-Shirt, auf dem Kopf eine Kippa. Der orthodoxe Jude und linke Aktivist lächelt. Er ist gut gelaunt. Obwohl in Israel gerade keine guten Zeiten für Menschen wie ihn herrschen. Ende des vergangenen Jahres wurde die neue israelische Regierung vereidigt. Ein extrem rechtes Bündnis aus Ultraorthodoxen, der Likud-Partei und religiösen Zionisten. Jüdisch und religiös, das ist in Israel inzwischen fast gleichbedeutend mit politisch rechtsstehend. Die allermeisten der jüdisch-religiösen Israelis haben sozialkonservative Ansichten und sind davon überzeugt, dass die gesamte Fläche vom Mittelmeer bis zum Jordan, auch die besetzten palästinensischen Gebiete, in einem Groß-Israel aufgehen sollten. Doch religiöse Israelis, deren politische Auffassung weiter links liegen, beginnen sich zu organisieren.
The day after the election,
Am Tag nach der Wahl bemerkte ich in den sozialen Medien, dass die Frustration innerhalb unserer Gemeinden viel größer war als zuvor. Also habe ich ein paar Freunde angerufen und habe gesagt, wir müssen etwas tun. Und ich denke, ein erster wichtiger Schritt wäre es, einen Raum zu schaffen, in dem wir alle zusammenkommen und sagen können, okay, zunächst einmal sind wir nicht allein. Es gibt Leute wie uns. So entstand die Idee zu dieser Konferenz.
Konferenz der gläubigen Linken. So nannten Menkin und die anderen Organisatoren das Treffen Ende Januar in Jerusalem. Mit etwa 200 Teilnehmern hatten sie gerechnet. Am Ende kamen 700. Ultraorthodoxe, Reformjuden und Orthodoxe wie Menkin. Menkin hält den Schabbat ein. Dreimal am Tag betet er. Als linker Religiöser ist er ein doppelter Außenseiter. Als Linker in seiner rechtsgerichteten Religionsgemeinschaft und als Religiöser in seinen säkularen Aktivistenkreisen. Doch für ihn ist links und gläubig kein Widerspruch, im Gegenteil. In der Arbeit mit religiösen Texten findet er die Grundlagen für sein politisches Handeln. Aus der Konferenz ist ein Lesekreis entstanden. Menkin und ein Dutzend anderer religiöser Linker sitzen auf Holzbänken in einer nicht mehr genutzten Synagoge im Süden von Tel Aviv. In ihren Händen halten sie Kopien des Textes Reshit Chochma, eines wichtigen Buches der Kabbalah aus dem 16. Jahrhundert. Abwechselnd lesen sie daraus vor und diskutieren.
Was für uns wirklich sehr wichtig ist, ist eine tägliche Beschäftigung mit den Texten. Wir wollen uns selbst und unsere Mitstreiter über die schönen Traditionen informieren, die wir zum Thema Liebe und Empathie haben. Wir müssen den Leuten also nicht nur erklären, dass sie jetzt nicht allein sind, sondern auch, dass sie in Bezug auf ihre Traditionen nicht allein sind. Und das ist meiner Meinung nach für gläubige Menschen sehr wichtig. Dass es Denker, Rabbiner, Dichter und Propheten gibt, die wirklich ein Gespräch über Gleichberechtigung und Empathie anregen können.
Menkin will für sich und andere eine politisch-religiöse Heimat schaffen. Aber er will auch in den extrem rechtsgerichteten religiösen Gemeinschaften etwas verändern. Dafür hat er die religiös-aktivistische Gruppe Söhne Abrahams wiederbelebt. Mit seinen Mitstreitern hängt er zum Beispiel sogenannte Paschquilim in Jerusalem auf und irritiert damit die große Mehrheit der Religiösen. Paschquilim, das sind Poster, mit denen in streng religiösen Vierteln, wo die Menschen kaum Medien nutzen, Informationen und Ideen verbreitet werden.
I don't have here, I have on my phone. Yes. One second.
In seinem Mobiltelefon findet Menkin das Foto eines Paschquil. Vor einigen Wochen haben Aktivisten der Söhne Abrahams diese weißen Poster in die Straßen Jerusalems geklebt. Zum Jahrestag eines Massakers, das ein rechtsextremer Siedler vor 29 Jahren an Palästinensern in Hebron beging.
Where's a good one here? We are using this platform to call for repentance and to.
Wir nutzen diese Plattform, um zur Umkehr aufzurufen und alle öffentlich daran zu erinnern, dass am Purim-Tag, dem 25. Februar vor 29 Jahren, etwas Schreckliches in Israel geschah und 29 Palästinenser brutal ermordet wurden, während sie am Grab der Patriarchen in der Stadt Hebron zu dem beteten, der das Universum erschaffen hat.
To he who created the universe.
Michal Muscat-Barkan versucht, das Thema Besatzung der palästinensischen Gebiete und Siedlungsbau derzeit auszublenden. Denn die Pädagogin will einen möglichst breiten Konsens für Proteste gegen die geplante Justizreform herstellen. Mit der will die Regierung unter anderem das oberste Gericht entmachten und die Gewaltenteilung aufheben. Seit 4 Monaten, jeden Samstagabend, bereitet die orthodoxe Jüdin eine Demonstration in Jerusalem vor, nur wenige Schritte vom Amtssitz des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu entfernt. Muscat Barkan holt Stühle von der Ladefläche eines Lastwagens, empfängt die eingeladenen Redner, baut den T-Shirt-Stand mit auf. Shomrim al Habayit HaMishutaf steht auf den Shirts. Auf Deutsch, das gemeinsame Haus schützen. Zusammen mit anderen hat Muscat Barkan diese Bewegung vor einigen Monaten ins Leben gerufen. Religiöse und säkulare, Rechte und Linke sind dabei, von Anfang an.
Everybody says that we need to gather. Right and left wing.
Alle sagten, wir müssen den rechten und den linken Flügel der Gesellschaft, den säkularen und den religiösen, zusammenbringen. Wir fragten uns, wofür wir eigentlich kämpfen. Und wir sagten, dass wir in einem gemeinsamen Haus leben und dass wir kämpfen und dieses Haus beschützen müssen. So entstand der Name.
Muscat Barkan holt einige Menschen aus ihrer religiösen Gemeinde ins Organisationsteam. Egalitär orthodox. So bezeichnet sich ihre Strömung. Für die Dozentin, die in ihren Kursen arabische und jüdische Lehrerinnen zusammenbringt, ist diese Positionierung entscheidend. Was egalitär bedeutet, was jüdisch-demokratisch und wie sich das zu den religiösen Traditionen verhält, das verhandelt sie mit ihrer Gemeinde immer wieder neu.
Ich denke, dass die Regeln jeder Religion und auch der jüdischen Religion manchmal rassistisch sein können oder als rassistisch verstanden werden können, wenn sie beispielsweise Menschen ausschließen, die nicht jüdisch sind. Oder sie diskriminieren Frauen oder LGBT-Menschen. Ich muss also einen Weg finden, um eine andere moralische Herangehensweise zu schaffen und sie mit unserem jüdischen Verständnis unserer Quellen in Einklang bringen.
Viele der religiösen Linken haben in den letzten Monaten verstanden, dass sie Allianzen schmieden können. So empfindet es auch eine Teilnehmerin der Konferenz Gläubige Linke. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, ein Zuhause gefunden zu haben, zusammen mit anderen, denen die Befolgung jüdischer Gebote ebenso wichtig ist wie ihre linken Überzeugungen.
Wohin das führt, ist mir im Moment nicht so wichtig. Für mich steht das Gefühl im Zentrum, ich bin nicht allein. Gerade jetzt, da es sich anfühlt, als würde die ganze Welt um uns zerstört, wo die ganze Welt nach rechts driftet, nicht nur Israel. Da ist es gut zu wissen, dass es auch noch solche Menschen gibt, denen die anderen wichtig sind.
Menschen, denen die anderen wichtig sind. So also definiert eine Unterstützerin der gläubigen Linken in Israel ihre erstarkende Gruppierung. Das ist ja ganz schön hart, denn im Umkehrschluss sagt sie damit, dass ihren politischen Gegnern andere nicht wichtig sind.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Man könnte meinen, in der Sowjetunion seien die Fronten klar gewesen. Hier das atheistisch-kommunistische Regime, dort die ins Abseits gedrängte russisch-orthodoxe Kirche. Und das ganz besonders, als der brutale Josef Stalin an der Macht war. Aber zumindest im Nachhinein gibt es Menschen, die das anders sehen. Sie verbinden ihr orthodoxes Christsein mit einer Verehrung für Stalin. Orthodoxer Stalinismus heißt diese doch überraschende Kombination, die uns Konstantin Kotelnikow jetzt vorstellt.
Der orthodoxe Stalinismus ist keine institutionalisierte Bewegung. Es ist eher eine Richtung des Denkens, eine Art der Mythenbildung. Der Begriff selbst klingt für Kenner der Lebensrealitäten sowie der Geschichte Russlands seltsam. Jesus Christus und Stalin zugleich zu verehren, scheint unmöglich zu sein. In den Jahren des großen Terrors 1937 bis 1938 verhaftete Stalin mehr als 150.000 Kleriker und religiöse Aktivisten, von denen nach Schätzungen des Historikers Alexander Jakowlew mehr als 100.000 hingerichtet wurden. Unter Stalin wurden Dutzende Klöster geschlossen, Zehntausende Kirchen gesprengt oder in Lagerhallen und Fabrikräume verwandelt. Dennoch gibt es viele Orthodoxe, die Stalin für einen großen Herrscher halten, seine Verbrechen gegen die Kirche rechtfertigen und ihn sogar als heimlichen Christen sehen.
Außer dem Vater im Himmel hatte ich zwei Väter, den Vater Paphnutius und den Vater der Völker, den Vater meines Landes. Jeder Angriff auf Stalin ist sowohl lächerlich als auch widerlich. Als orthodoxer Mensch und Patriot verbeuge ich mich tief vor Stalin.
So sagte Justavius, Abt von einer Kirche in der Nähe von St. Petersburg, bereits im Jahr 2008. 66% der Russen bezeichnen sich selbst als orthodox und 70% bewerten die Rolle Stalins positiv. Die Schnittmenge ist also groß und umfasst Millionen. Ein gläubiger Mensch, der die Ideale des Sozialismus und Patriotismus teilt, findet oft ihren symbolischen Ausdruck in Stalin. Besonders seit unter Präsident Wladimir Putin das russische Großmachtstreben wieder erstarkt ist. Das Verlangen nach der Versöhnung zwischen christlich-orthodoxem Glauben und der religionsfeindlichen, aber patriotischen sowjetischen Idee erzeugt viele Kuriositäten. Ikonen, die den Diktator darstellen, Verschwörungslegenden über seine Begegnung mit der seligen Matrone von Moskau und Mythen über Stalins geheime Salbung zum Zaren. Doch trotz dieser christlichen Symbolik zweifelt Nadjezhda Beljakova, Historikerin an der Universität Bielefeld, am religiösen Gehalt dieser Ideologie.
Es gibt große Lücken zwischen der Bezeichnung orthodox und den religiösen Praktiken. Im postsowjetischen Russland gibt es sehr viele nominell orthodoxe Menschen, für die die Orthodoxie ein Marker ihrer Identität ist. Dementsprechend müssen wir schauen, ob diese orthodoxen Stalinisten wirklich zur Gruppe der praktizierenden Christen gehören oder ob es um etwas anderes geht.
Bischof Grigori Michnow-Weitenko, der sich von der russisch-orthodoxen Kirche losgesagt hat, wird noch deutlicher.
Diese Menschen sind keine Christen. Sie sind Apologeten eines Zivilkults, der im Grunde genommen mit bestimmten Attributen der byzantinischen Tradition bedeckt wird. Aber in der Tat hat es weder mit dem Christentum noch mit dem orthodoxen Christentum zu tun.
Nadjezhda Beljakova definiert den orthodoxen Stalinismus als politische Religion. Das ist die äußere Einhaltung von Ritualen ohne echten Glauben und unter Vermischung sehr unterschiedlicher Ideen. Gennadi Suganow, Stalinist und Vorsitzender der Kommunistischen Partei Russlands, zeigte sich an Ostern in einer Kirche mit einer Kerze in der Hand. Ein Paradebeispiel für dieses Phänomen. Da die Gesellschaft die Orthodoxie und eine patriotische Haltung gegenüber Stalin für allgemein akzeptabel hält, nennen sich viele Menschen in Russland orthodox und verehren Stalin. Sie können leicht Mythen akzeptieren, die der Orthodoxie widersprechen, besonders wenn der Staat diese Mythen fördert.
Die Zivilreligion kann der Staatsideologie nicht widerstehen. Sie muss die Staatsideologie unterstützen. Und wenn sich die Staatsideologie an den Kult klammert, ich meine hier weniger den sowjetischen als den Kult einer starken Persönlichkeit, dann ist klar, dass Stalin an erster Stelle in diesem Pantheon steht.
In der Kirche steht der orthodoxe Stalinismus ziemlich am Rand. Es gibt Verehrer Stalins im Priestertum, aber sie nehmen keine prominente Stellung ein. Bischof Michnow-Weitenko betrachtet ihre Überzeugungen als Symptom des Karrierismus.
Es scheint mir, dass bei jeder geringsten Änderung der politischen Situation von diesem Stalinismus innerhalb der Kirche keine Spur übrig bleiben wird. Eine andere Sache ist natürlich, dass dies etwas über sehr ernste spirituelle Probleme der Menschen in der Kirche aussagt, über ihre Unterwürfigkeit und Bereitschaft, mit jeder Macht zusammenzuarbeiten.
Nadezhda Beljakova verweist auch auf das Streben der Kirche nach gesellschaftlicher Anerkennung durch patriotische Ideen. Und der Patriotismus ist eng mit dem Bild Stalins als Sieger verbunden.
Eine Schlüsselrolle bei der Legitimation Stalins im orthodoxen Milieu spielte der Respekt vor dem Sieg im Zweiten Weltkrieg. Meiner Meinung nach ist der orthodoxe Stalinismus ein weiterer Schritt in der Säkularisierung und der Schaffung einer politischen Religion, in der die christliche Komponente von diesem Patriotismus verdrängt wird. Dies ist eine sehr ernste Bedrohung für das Christentum und für die Kirche. Es ist ein Versuch, das Potenzial der Kirche und das hohe Vertrauen in sie so gut wie möglich zu instrumentalisieren, indem das Christentum durch ein solches politisches Konstrukt ersetzt wird.
Eine echte christliche Einstellung gegenüber Stalin sollte nach Meinung von Bischof Mirnov Vaitenko auf den Grundlagen religiöser Überzeugungen und Gebote basieren.
Nun, wie kann man eine solche Person behandeln? Aus christlicher Sicht kann man mit tiefstem Mitleid fragen, womit ein Mensch sein eigenes Leben verbracht hat und was er mit seiner Seele getan hat. Genau das Gleiche kann man über die heutige russische Führung sagen. Mit tiefstem Mitleid, mit Tränen kann man sie ansehen.
Grigori Michnov-Vaitenka und Nadezhda Beljakova sind überzeugt, der orthodoxe Stalinismus wird dauerhaft in der Kirche keine Rolle spielen.
Die Priester der jungen Generation empfinden natürlich keine Nostalgie, weder für Stalin noch für eine starke Hand. Jetzt ist es offensichtlich, auch nach dem Beginn des Krieges, dass all diese Träume vom multinationalen Reich, von der Freundschaft der Völker, von der Kirche, die die Menschen im Raum der gesamten Sowjetunion und darüber hinaus vereint hat, zusammengebrochen sind.
Das Putin-Regime versucht bis jetzt noch, die Gesellschaft wie früher zu vereinigen, indem es zwei grundsätzlich unterschiedliche Mythen der Geschichte Russlands unterstützt. Den einer orthodoxen Großmacht und den einer stalinistischen. Der orthodoxe Stalinismus, der sie kombiniert, ist eine konformistische Position. Einige finden sich darin auf der Suche nach Karriereaussichten wieder, andere halten dem Druck der Propaganda einfach nicht stand. Sollte aber eines Tages eine rationalere Regierungsweise die Putin-Ära beenden, dann wird auch der orthodoxe Stalinismus seine Attraktivität verlieren.
Also auch Stalin wird nicht ewig leben, nicht einmal in den Herzen dieser russisch-orthodoxen Gläubigen. Schon beachtlich, dass er überhaupt den Weg dahin gefunden hat. Am heutigen 14. Mai jährt sich zum 70. Mal eine Entscheidung der SED, die 1953 in der DDR weitreichende Folgen hatte. Es ging um neue Normerhöhungen für die Fabriken. Das war Teil einer forcierten Industrialisierung, unter der die Bevölkerung schon länger ächzte. Einen guten Monat später kam es deswegen zum Aufstand des 17. Juni. Und das, obwohl die Sowjetführung noch versucht hatte, den Ärger zu befrieden. Unter anderem forderte sie die SED auf, ihre seit Sommer 1952 dezidiert kirchenfeindliche Politik sofort zu beenden. Den Aufstand konnte das aber nicht verhindern. Aber es hielt viele Kirchenleute davon ab, mit auf die Barrikaden zu gehen. Gunnar Lammertürk weiß mehr.
Da haben wir nicht viel mitbekommen. Obwohl Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt, in der Nähe liegt. Aber da hörten wir zwar, da haben sie also auch gestreikt, aber Näheres auch nicht erfahren.
Peter Bayer spricht vom Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Heute 94 stand der damals 24-Jährige kurz vor seiner Weihe zum Priester. Er studierte im beschaulichen Neuzelle, nur knapp 10 Kilometer entfernt von Eisenhüttenstadt, das damals Stalinstadt hieß. Hier war der Protest der Arbeiter nur schwach. Andernorts verlief der 17. Juni eruptiver. Etwa im Chemiestandort Bitterfeld, wo der Student der evangelischen Theologie Klaus-Jürgen Witzisler eine Seminararbeit schrieb. Der heute 92-jährige Pfarrer erinnert sich.
Ich beobachtete von meinem Zimmer aus, dass aus dem gegenüberliegenden Rathaus von Bitterfeld plötzlich dicke Aktenbündel aus dem Fenster geworfen wurden. Ich bin runtergegangen und habe erlebt, wie die angebrannt wurden. Und es gab mehrere Reden, von Leuten, die sich erregt haben über die hohen Preise und über diese Schwierigkeiten in den Betrieben und dass das alles anders werden muss.
Der Zorn der Menschen resultierte aus dem Versuch der Staatsführung, den Aufbau des Sozialismus zu forcieren. Seit Juli 1952 richtete sich dieser neue Kurs aggressiv gegen die Kirchen als ideologischem Hauptgegner. Wirtschaftlich ging es um die Förderung der Schwerindustrie, flankiert von Lohnkürzungen und Normerhöhungen, und den Druck auf Selbstständige und Bauern zugunsten staatlicher Organisation des Handwerks und der Landwirtschaft. Die Folgen waren eine schlechte Versorgung der Menschen mit Bedarfsartikeln und Lebensmitteln und eine bedenklich große Unzufriedenheit mit dem Regime. Das alarmierte die Verantwortlichen in der Sowjetunion. Sie bestellten deshalb Ministerpräsident Otto Grotewohl, SED-Chef Walter Ulbricht und Propagandachef Fred Oelsner zu Anfang Juni 1953 nach Moskau, um der DDR-Führung die Leviten zu lesen. Historiker Dirk Schuster erläutert.
Ihr wurde sofort quasi ein Befehl vorgelegt, diesen neuen Kurs zu beenden und auch einen Ausgleich mit den Kirchen zu suchen. Und die SED-Führung musste tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden das so akzeptieren, schlucken und wurde damit auch nach Hause geschickt.
Bereits im April war von sowjetischer Seite darauf gedrungen worden, anstelle der Schwerindustrie die Produktion von Konsumgütern zur Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung in der DDR zu fördern. In der zweiten Maihälfte kam es zu ersten Streiks. Die Fluchtbewegung nach Westdeutschland nahm dramatische Ausmaße an. Aber die DDR-Führung änderte ihren Kurs nicht. Zurück aus Moskau trat das Politbüro in Anwesenheit des sowjetischen Botschafters Wladimir Semjonow zusammen. Der verlangte umgehend einen Text mit deutlicher Selbstkritik und der Ankündigung einer neuen Politik zu veröffentlichen. Als die DDR-Oberen versuchten, Zeit zu schinden, wurde er deutlich.
In 14 Tagen werden Sie vielleicht schon keinen Staat mehr haben.
So wurde der geforderte Text verfasst und am 11. Juni in der Parteizeitung Neues Deutschland veröffentlicht. Einen Tag zuvor war es überraschend zu einem Gespräch zwischen der noch gesamtdeutschen Leitung der evangelischen Kirche und Ministerpräsident Otto Grotewohl gekommen. Der versprach das Ende des Kirchenkampfes. Konfisziertes kirchliches Eigentum, darunter Krankenhäuser, Kinder- und Altenheime, sollte zurückgegeben, Geistliche sollten aus der Haft entlassen, die Staatsleistungen wieder gezahlt werden. Der Kampf gegen die junge Gemeinde und die evangelischen Studentengemeinden als angebliche Tarnorganisationen des amerikanischen Geheimdienstes sollte eingestellt werden. Die in diesem Rahmen 1952 aus Schulen und Universitäten geworfenen Jugendlichen und Studenten sollten dorthin zurückkehren dürfen. Gegen all das hatten evangelische und katholische Kirchenleute immer wieder protestiert. So hieß es in einem Hirtenbrief der katholischen Bischöfe Deutschlands vom 13. August 1952.
Es gibt Länder, in denen man versucht, die Eltern unter Druck zu setzen, damit sie ihre Kinder glaubensfeindlichen Jugendgemeinschaften zuführen. Und das unter Methoden, die wir aus der unlängst vergangenen Zeit nur zu gut kennen. Es gibt sogar Bezirke, in denen der Gottesdienst, die Heimabende und die Seelsorgstunde bei der Polizei angemeldet werden müssen.
All das wurde nun plötzlich beendet, wie es das Kommuniqué im Neuen Deutschland angekündigt hatte. Darin war allerdings keine Botschaft an die Arbeiter enthalten. Kein Wort wurde über die am 14. Mai beschlossene Normerhöhung verloren. So brach der Aufstand am 17. Juni los, vor allem an den großen Industriestandorten und in Berlin. Da und dort, verbunden mit einem Sturm auf Gefängnisse und Behörden, mit Aktenvernichtung und der Demütigung von SED-Funktionären. Und wie verhielten sich die Christen?
Gerade Mitglieder der jungen Gemeinde haben sich ganz viel an den Demonstrationen beteiligt. Einige Pfarrer haben sich diesen Protesten auch angeschlossen. Das war die Minderheit. Die meisten Pfarrer haben sich ruhig verhalten, um erstmal zu schauen, wie sich's entwickelt.
Die Kirchenleitungen, evangelisch wie katholisch, hielten sich zurück. Man wollte den so unerwartet gekommenen Kurswechsel nicht gefährden. Und der wurde weiterhin umgesetzt. Das erlebte der evangelische Pfarrer Klaus-Jürgen Witzisler ebenso wie der katholische Peter Bayer, der um den 17. Juni herum sein letztes Jahr im Priesterseminar in Neuzelle absolvierte. Plötzlich durften Priesteranwärter, die sich aus Westdeutschland beworben hatten, dorthin in größerer Zahl kommen, wie sich Peter Bayer erinnert.
Und auch am 17. Juni ließ dann der Staat also alles, was beantragt war, rein. Und als dann das Wintersemester begann im September, da waren wir auf einmal in der Zelle über 50 Mann.
So war das Jahr 1953 ab Juni, unabhängig von der Arbeitererhebung, für die Kirchen in der DDR eine merkwürdige Ruhe zwischen den Stürmen. Zwischen der Drangsalierung seit Juli 1952 und dem wieder einsetzenden ideologischen Kampf zur Durchsetzung der Jugendweihe 1954.
Während also der Arbeiteraufstand im Juni 1953 niedergeschlagen wurde, hatten bedrängte Christinnen und Christen in der DDR eine kurze Verschnaufpause. Aber das war nur ein Kapitel in der komplizierten Geschichte zwischen den Kirchen und der Staatsführung der DDR. Religionen im Radio gibt es immer sonntags ab 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie sich noch für weitere Themen aus der weiten Welt der Religionen interessieren, dann empfehle ich Ihnen unser Schwesterprogramm, den Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.